BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass Sie auch an diesem Sonntag wieder mit dabei sind. Heute schweifen wir etwas ab. Wir sind nicht so fokussiert auf das Thema Wirtschaft, sondern wir beschäftigen uns mit einem grundlegenden Thema. Nämlich, wie kam es eigentlich dazu, dass bei den deutschen Grünen die Abneigung gegen die Atomkraft, gegen die Kernenergie so ausgeprägt ist. Ich hatte hierzu eine Zuschrift bekommen, die fand ich so spannend, habe mich dann mit dem Autor dieser Zuschrift verabredet, um über seine Habilitationsschrift zu sprechen. In der geht es unter anderem um die Gründung der Grünen und welche Bedeutung dabei Narrative gespielt haben. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie es auch spannend finden. Fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
Haben Sie schon mal direkt gehandelt, also so richtig direkt, so dass es gar nicht direkter geht? Nein? Dann sollten Sie es direkt mal mit der neuen App von Europas direktestem Direct Broker TradeGate Direct ausprobieren. TradeGate Direct wurde von Profis für Profis entwickelt und ist speziell für erfahrene Trader mit hoher Handelsfrequenz gemacht, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die App ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur TradeGate Exchange, Europas liquidester Retailbörse. TradeGate Direct ist ein Produkt der TradeGate AG, einem der innovativsten Finanzdienstleister in Europa mit über 30 Jahren Expertise. Die TradeGate AG vereint Market Maker, Börse und Broker. Als Betreiberin der TradeGate Exchange bietet sie direkte Kontrolle über Handelsprozesse, Preisbildung und Orderabwicklung. Das ermöglicht eine transparente, effiziente und marktnahe Orderausführung ohne Umwege aus erster Hand. Sie profitieren von hoher Ausführungsgüte, engen Spreads und minimaler Slippage, was besonders für große Volumen und aktive Strategien entscheidend ist. Zu den App-Features zählen Real-Time-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7000 Aktien, 3000 ETFs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar. Außerdem bleibt der gesamte Handel dauerhaft kostenfrei und es auch bei neuen regulatorischen Vorgaben. Erleben Sie, wie direkter Börsenhandel im Hier und Jetzt funktioniert mit TradeGate Direct. Mehr Informationen in den Shownotes oder unter www.tradegate.direct.
Vor einigen Wochen erreichte mich diese Mail.
Sehr geehrter Herr Stelter, sehr geehrte Damen und Herren, die Frage, weshalb die Kernenergie ein solches Reizthema darstellt, warum sie reflexartig als rechts geframed wird und warum eine rationale Debatte darüber offenbar nicht möglich ist, stellt sich aktuell mit neuer Dringlichkeit. Sie haben das zu Recht in Ihrem Podcast aufgegriffen. Gestatten Sie mir deshalb, auf ein längeres Kapitel aus meiner Habil-Schrift hinzuweisen, in dem ich ausführlich die Ideologieentwicklung der Grünen und der Anti-AKW-Bewegung nachzeichne. Ich denke, diese Hintergründe sind hilfreich, um die vollständige Irrationalität dieser Debatte zu verstehen. Leider habe ich bei der Publikation nicht auf Marketing-Gesichtspunkte geachtet. Die Aussagekraft des Titels ist deshalb begrenzt. Inhaltlich, denke ich, ist der Text aber aufschlussreich. Mit herzlichen Grüßen aus Würzburg, Thomas Kestler.
Sie sehen, die Mails werden durchaus gelesen. Und inhaltlich fand ich das ausgesprochen interessant. Es ist kein direkt ökonomisches Thema, aber ich habe mir dann nochmal das angehängte Kapitel der Habilitationsschrift angeschaut. Die 2022 bei Springer erschienene Habilitationsschrift von Thomas Kestler trägt den Titel »Die motivationale Macht von Ideen, theoretische und empirische Grundlegungen eines ideenbasierten Neo-Institutionalismus«. Also Sie sehen schon, etwas schwerere Kost als sonst in diesem Podcast. Die Hauptthese von Dr. Kestler ist folgende. Ideen entwickeln eine eigenständige, motivationale Kraft und führen dazu, dass sich individuelles Handeln der einzelnen Menschen auf kollektive Ziele hin orientiert. Das Buch behandelt so gesehen die fundamentale Frage, wie Ideen es schaffen, Menschen dazu zu bewegen, sich an kollektiven Handlungen zu beteiligen, auch wenn dies mit persönlichen Kosten verbunden ist. Und das ist sicherlich eine sehr spannende Fragestellung, gerade in politisch turbulenten Zeiten. Das theoretische Fundament der Arbeit basiert auf drei Säulen. Zum einen geht es um Motivationspsychologie. Nach dem Motto, was sind eigentlich die individuellen psychischen Prozesse der Ideenwirkung? Zum zweiten geht es um Sozialphilosophie. Wie kommt es eigentlich zu kollektivem Handeln? Und dann drittens Neo-Institutionalismus. Hier geht es darum, wie im Prinzip das Ganze zu einer handlungstheoretischen Mikrofundierung wird. Dr. Kestler hat in seiner Arbeit drei empirische Fallstudien untersucht. Zum einen die Gründung der Grünen aus einer neuen sozialen Bewegung der 70er und 80er Jahre mit ihrer ideologischen Ausrichtung und eben der Besonderheit, das werden wir noch sehen, dass sie aus Bürgerinitiativen und sozialen Bewegungen entstanden sind. Zum Zweiten blickt er nach Brasilien zur Partido dos Trabalhadores. Dabei geht es um den Demokratisierungsprozess und die Arbeiterbewegung der 1980er Jahre mit einer klar sozialistischen gewerkschaftlichen Ausrichtung. Als dritten Fall betrachtet Dr. Kestler die Tea Party-Bewegung in den USA, die sich nach der Finanzkrise 2008, 2009 und im Zuge der Obama-Präsidentschaft gegründet hat. Diese ist libertär, konservativ, anti-Establishment ausgerichtet und ist eine dezentrale Grassroots-Bewegung mit durchaus populistischen Zügen. Die zentrale Botschaft der Arbeit lautet: Ideen sind nicht nur passive Interpretationsrahmen, sondern aktive Triebkräfte politischen Handelns. Und diese Ideen motivieren Menschen eben dazu, sich trotz individueller Kosten für kollektive Ziele zu engagieren. Und das ist sicherlich eine Erkenntnis, die wichtig ist, wenn es darum geht, die politische Mobilisierung zu verstehen. Zu den Grünen gibt es, wie gesagt, ein ganzes Kapitel. Beginnen wir zunächst mit den Wurzeln der Grünen Partei.
Die Grünen werden zutreffend als eine Partei mit zwei Wurzeln beschrieben, einer roten und einer grünen. Die erste rote Wurzel reicht zurück bis in die Mitte der 1960er Jahre, als vor dem Hintergrund der Großen Koalition und der geplanten Notstandsgesetzgebung mit der Studentenbewegung und der APO die Neue Linke entstand. Diese Mobilisierungsphase erreichte ihren Höhepunkt gegen Ende des Jahrzehnts und verlor danach rasch an Dynamik. Etwa zur gleichen Zeit, als die Studentenbewegung zu zersplittern begann, entstand, ausgehend von lokalen Bürgerinitiativen, die zweite grüne Wurzel, die Ökologiebewegung. Beide Wurzeln fanden im Laufe der 1970er Jahre in der Anti-AKW-Bewegung zusammen, aus der die entscheidenden Impulse zur Parteigründung kamen und die bis heute das ideelle Fundament der Partei bildet.
Womit gleich klar wird, dass die Gegnerschaft zur Kernenergie ein wichtiges, wenn nicht gar entscheidendes Gründungsmotiv ist.
Die Atomenergie, deren Ausbau infolge der Ölkrise beschlossen worden war, entwickelte sich nicht nur zum entscheidenden Fokus der Umweltbewegung, sondern sie erwies sich auch als anschlussfähig an die Überzeugungssysteme linker Gruppen. Unter gewissen ideologischen Verrenkungen sprangen ab 1974 große Teile der versprengten Neuen Linken auf den an Fahrt gewinnenden Zug der Anti-AKW-Bewegung auf, die sich zum Strongest and Most Persistent Anti-Nuclear Movement in the World entwickelte. Die Atomkraft wurde für die Umweltbewegung zu dem, was die Notstandsgesetze für die Studentenbewegung gewesen waren, das zentrale Ankerthema.
Dabei, und das muss man ganz eindeutig und klar betonen, ging es immer auch um eine Übersteigerung der Risiken.
Das Risikomotiv lieferte ein hinreichend konkretes Feindbild in Gestalt der Atomwirtschaft und des Staates, was es anschlussfähig an linke Vorstellungswelten machte und auch die deutlich militanteren Formen kollektiven Handelns in diesem Zusammenhang erklärt. Die AtomkraftbefürworterInnen in Behörden, Energiewirtschaft, Wissenschaft und Gewerkschaften wurden als Atomfilz, militärisch-industrieller Komplex oder Atommafia bezeichnet und diskreditiert. Mit dem Begriff Atomstaat wurde dieses Gebilde zu einem umfassenden, geschlossen agierenden Feind hypostasiert. Verkörpert wurde dieses Feindbild durch die Polizei, insbesondere in Situationen unmittelbarer Konfrontation, die nicht zuletzt zum Zweck der Selbstvergewisserung und der Bestätigung der kollektiven Identität auch ganz bewusst inszeniert wurde. Das Feindbild Atomstaat wurde durch NS-Bezüge zusätzlich moralisch aufgeladen.
Und damit blieb die Ablehnung der Atomkraft durchgehend ein wichtiges, identitätsstiftendes Element für die Grünen.
Das Atomthema diente immer wieder als identitätsstiftender Anker und als integrierendes Moment. Wenn auf Parteitagen Einigkeit hergestellt und Zustimmung erzeugt werden sollten, dann war dieses Thema zuverlässig zur Hand. Zunächst beteiligten sich linke Gruppen als Trittbrettfahrer an den Anti-AKW-Protesten, weil sie hofften, sich aus ihrer Isolation zu befreien und das lange gesuchte revolutionäre Subjekt zu finden. Mit der Zeit verdichtete sich aber die Vorstellung einer inhärenten Verbindung von Atomkraft, Faschismus und Kapitalismus.
Wohl auch deshalb musste man wohl mitten in der Energiekrise und nach dem offensichtlichen Scheitern der Energiewende den Atomausstieg dennoch ohne Rücksicht auf Verluste durchziehen. Ich persönlich, ich habe es mehrfach gesagt, hätte mir gewünscht, dass Robert Habeck den Mut gehabt hätte, eine andere Entscheidung herbeizuführen. Vielleicht sähe dann die heutige politische Konstellation in Deutschland anders aus. Ich fand das Ganze doch so spannend, dass ich mir gedacht habe, es wäre doch interessant, mit Dr. Kestler in diesem Podcast zu sprechen.
Vertrauen ist eine harte Währung. Wenn Unternehmen Vertrauen verspielen, dann wird es in der Regel teuer und nicht selten geht es ganz schnell auch um die Existenz. Vertrauen aufzubauen ist langwierig und oft mit hohen Investitionen verbunden. Vertrauen zu sichern und zu rechtfertigen ist deshalb für Unternehmen essentiell. In der heutigen Welt können Unternehmen ihren Status von Sicherheit und Compliance aber nicht einfach behaupten, sie müssen ihn nachweisen. Vernta bietet Ihnen eine Plattform zur Automatisierung von Sicherheits- und Compliance-Prozessen. Vernta hilft Unternehmern und Unternehmen dabei, ihre IT-Sicherheits- und Datenschutzstandards automatisch zu überprüfen und einzuhalten. Die Plattform sorgt dafür, dass Firmen bestimmte Sicherheitsvorgaben wie SOC 2 oder ISO 27001 erfüllen, ohne manuell kontrollieren zu müssen. Das System von Vernta überwacht ständig, ob Sicherheitsmaßnahmen richtig umgesetzt werden, sammelt automatisch Nachweise und erleichtert Prüfungen durch externe Auditoren. Dadurch sparen Unternehmen Zeit und können ihren Kunden zeigen, dass ihre Sicherheitsstandards hoch sind und deren Einhaltung vertrauenswürdig ist. Vernta hat die Einhaltung von mehr als 35 Richtlinien automatisiert. Bis zu 90% der notwendigen Arbeit für Rahmenrichtlinien, darunter die neuesten europäischen wie der EU AI Act oder DORA, sind mit Vernta automatisiert. Damit sind sie in Wochen statt in Monaten auditfähig und sie sparen bis zu 85% der üblichen Kosten. Vernta lässt sich mit ihrem Unternehmen skalieren und hilft ihnen, die Einhaltung von Vorschriften kontinuierlich zu überwachen, das Risikomanagement zu vereinheitlichen und Sicherheitsüberprüfungen zu rationalisieren. Weltweit vertrauen bereits mehr als 10.000 Unternehmen auf Vernta. Buchen Sie noch heute Ihre Demo unter vernta.com/BTO. Mehr Informationen in den Shownotes.
Willkommen im freundlichsten Lager.
Welcome to my place.
Feiern Sie mit uns die 25. Stadt mit minus 25% im ersten Jahr und gratis Umzugshilfe.
My place self-storage.
Bevor ich zu meinem Gespräch mit Dr. Kestler komme, noch dieser Hinweis. Wenn Sie das Handelsblatt nicht nur sporadisch, sondern intensiv ein ganzes Jahr lang lesen möchten, können Sie das jetzt mit 50% Rabatt tun. Das gilt sowohl für die digitalen Handelsblatt Plus Abos wie für die gedruckte Zeitung. Bis zum 11. August heißt es, alles wissen, die Hälfte zahlen. Mehr Informationen finden Sie unter handelsblatt.com/sommerrabatt und natürlich wie immer auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Dr. Thomas Kestler.
Dr. Thomas Kestler forscht seit 2009 zu Parteien, Institutionen und demokratischen Regierungssystemen. Im Jahr 2021 wurde ihm von der Universität Würzburg die Lehrbefähigung für das Fach Politikwissenschaft erteilt. In den Jahren 2023 und 2024 vertrat er dort die Professur für vergleichende Politikwissenschaft. In seiner Habilitationsschrift untersucht er die ideellen Grundlagen von Bewegungen und Parteien am Beispiel der deutschen Grünen, der brasilianischen Arbeiterpartei und der konservativen Bewegung in den USA. Aktuell arbeitet er an einem Forschungsprojekt zu den ideellen Hintergründen von Massenprotesten am Beispiel Argentiniens und Brasiliens. Seine Erkenntnisse zur Bedeutung von Ideen für das Handeln von Gruppen übertrug er auch in strategische Leitlinien für die politische Praxis, die im Jahr 2023 in Buchform erschienen sind. Dr. Kestler war 15 Jahre lang in der Partei Die Grünen aktiv und bewarb sich bei der Bundestagswahl 2009 um ein Direktmandat für die Partei. Wegen der grünen Energiepolitik trat er 2021 aus der Partei aus und wechselte zur FDP.
Sehr geehrter Professor Kestler, ich freue mich ausgesprochen, Sie beim Podcast begrüßen zu dürfen.
Hallo, ja, schön, dass ich dabei sein darf.
Professor Kestler, Sie hat mir eine E-Mail geschrieben in Bezugnahme auf einen meiner Podcasts zum Thema Atomkraft, in dem ich gesagt hatte, dass eben mir Leute geschrieben hätten, Atomkraft sei rechts. Und da haben Sie gesagt, die Frage, weshalb die Kernenergie ein solches Reizthema darstellt, warum sie reflexartig als rechts geframed wird und deshalb eine rationale Debatte darüber nicht möglich ist, stellt sich aktuell mit neuer Dringlichkeit. Da kann ich nur zustimmen. Und dann haben Sie gesagt, gestatten Sie mir deshalb, Sie auf ein längeres Kapitel aus meiner Habilitationsschrift hinzuweisen, in dem ich mich ausführlich mit der Ideologieentwicklung der Grünen und der Anti-AKW-Bewegung beschäftigt habe. Und das fand ich total spannend. Es war kein richtiges wirtschaftliches Thema, aber natürlich ist schon die Frage, wie kam es eigentlich ganz dazu? Persönlich würde ich so als Laie sagen, da hat man ein Thema gefunden, mit dem man Menschen mobilisieren konnte und dann konnte man bei Menschen mobilisieren, damit eine Partei gründen und konnte an Positionen kommen, an Macht kommen. Also ich hätte es relativ banal gesehen, aber ich bin sicher, Sie sehen das ausgesprochen differenzierter und wir wollen darüber ein bisschen plaudern. Wenn Sie jetzt sozusagen vielleicht zum Einstieg mal gucken auf die Anti-Atomkraft-Bewegung. Ich meine, die war doch wahrscheinlich das gründende Moment für die Grünen, oder?
Das war das ausschlaggebende Momentum Ende der 70er Jahre. Aber dass es überhaupt dahin gekommen ist, dass die Anti-AKW-Bewegung erstens so eine starke Mobilisierungswirkung entfalten konnte und dass dann dieses Thema wirklich auch für die Grünen so prägend wurde, das ist eine längere Entwicklung, die alles andere als evident ist, wenn man da so von aus einer gewissen Distanz draufschaut auf diese Dinge. Und inzwischen ist das ja eine ziemliche Distanz zeitlich und auch ja von Generationswechsel aus betrachtet. Deswegen fehlt so ein bisschen das Verständnis, wie das denn überhaupt passieren konnte. Man muss sich ja eine Sache vor Augen führen. Die Kernenergie, das war zunächst eine Fortschrittstechnologie, die die Leute sehr stark begrüßt haben. Das war bis Anfang der 70er Jahre überhaupt nicht weiter kontrovers. Es gab schon Vorläufer dieser Bewegung immer mal wieder. Aber im Wesentlichen wurde das als ein Teil der Modernisierung betrachtet. Wohlgemerkt, gerade auch unter Linken. Das war ja eine Möglichkeit, Wohlstand zu schaffen, Energieversorgung sicherzustellen. Also eigentlich auch ein fortschrittliches Thema, dass dann das Ganze komplett gekippt ist. Mitte der 70er, das hat verschiedene Gründe. Die muss man sich vor Augen führen, um einfach die Bedeutung und die Langzeitwirkung auch dieser Anti-AKW-Bewegung nachvollziehen zu können. Und das habe ich eben gemacht in meiner Habil, das vielleicht kurz als Hintergrund. Da ging es jetzt nicht in erster Linie um die Grünen und die Anti-AKW-Bewegung, sondern was mich interessiert hat, war die Bedeutung von Ideen allgemein für kollektive Handlungszusammenhänge, wie ich das genannt habe. Und die Frage, wie sich also größere Gruppen koordinieren, wie sich solche Großgruppen auf gemeinsame Ziele auch verständigen, was ja alles andere als trivial ist. Also gerade bei neuen Bewegungen ist das eine ziemliche Herausforderung.
Das kann ich mir vorstellen, vor allem, weil es so lange nachweht. Ich meine, wir haben ja jetzt im Prinzip letztlich halt, als der Atomausstieg vollzogen wurde, hat man gesagt, sozusagen der Lebenstraum von Jürgen Trittin wurde erfüllt und nach dem Motto, der Robert Habeck konnte gar nicht anders, die Grüne Partei, das ist quasi die DNA. Und Sie haben von Idee gesprochen. Oder ist es nicht eher Angst? Man konnte doch mit diesen Ängsten extrem gut mobilisieren. Ich glaube, mit so positiven Ideen lässt sich wahrscheinlich schlechter mobilisieren als so mit Ängsten, mit Besorgnissen. Das sieht man ja vielleicht auch bei anderen Parteien.
Ja, aber warum haben die Leute vor der Atomkraft Angst? Woher kommt das denn? Das ist ja überhaupt nicht selbstverständlich, dass man davor Angst haben muss. Wenn Sie sich mal bei Our World in Data die Zahlen anschauen zu den Risiken verschiedener Energieformen, da schneidet ja die Atomenergie sehr gut ab. Also die Opfer der Kernenergie, das sind mit die niedrigsten von allen Energieerzeugungsformen. Also es gibt jetzt da nicht zwingend einen Zusammenhang, dass man davor Angst haben müsste oder eine Grundlage dafür. Also diese Angst ist erst hergestellt worden. Und wie? Das entstand eben im Zuge der Umweltbewegung. Und das hatte eine Vorgeschichte, reicht bis in die 60er Jahre zurück. Und da haben sich so Grundmotive etabliert, unter anderem das Risikomotiv. Das begann schon lange vor der Anti-AKW-Bewegung, dass man zunehmend sich sensibilisiert hat für verschiedenste Formen von Gefahren, die in Dingen wie Chemie, in der modernen Entwicklung der Industrie etc. lauern. Ölunglücke, Öltanker in den 60ern, die da verunglückt sind, waren da so Bilder, die in die Köpfe kamen. Dann Anfang der 70er Dioxin und verschiedenste Gifte in den Nahrungsmitteln. Also die Vorstellung von schleichenden Giften hat sich dann so nach und nach verbreitet. Wichtig in dem Zusammenhang Rachel Carson. Ich weiß nicht, ob das den Leuten noch so ein Begriff ist. Das war sehr einflussreich. Da ging es um DDT und die Gefahren dieses Pflanzenschutzmittels für die eben hauptsächlich die Vogelpopulation. Und das muss man mitbedenken. Das Risikomotiv, also die Vorstellung, dass Techniken, Fortschritt, Wachstum, dass das mit unkalkulierbaren Risiken verbunden ist, das war so schon in den Köpfen. Und da hat diese Anti-AKW-Bewegung aufgesetzt mit diesem Risikomotiv. Das ging dann eben Mitte der 70er Jahre los, dass man zunehmend dieses Risikomotiv verknüpft hat mit der Kernenergie im Zuge dieses, ich glaube, das vierte Atomprogramm war das, ja, infolge der Ölkrise. Und da wurden eben Standorte gesucht, unter anderem in Wühl sollte so ein AKW gebaut werden. Und da war zunächst das lokale Risiko ausschlaggebend. Die Leute haben halt gedacht, dieses Kernkraftwerk verdirbt den Wein durch diese Kühltürme beispielsweise. Ne? Erst nach und nach hat sich das erweitert. Da kamen dann die Bilder im Zusammenhang mit dem Atomkrieg auch dazu. Also die atomare Vernichtung wurde direkt verknüpft mit der Kernenergie-Thematik, weil man eben auch behauptet hat, Kernkraftwerke wären nur die Vorstufe der Atombombe. Und da hat sich also dieses Gebilde, das sich da in den Köpfen so nach und nach ausgebreitet hat, von unkalkulierbaren Risiken und Gefahren, das hat sich zunehmend ausgeweitet und verfestigt. Also das heißt, es ist ein Prozess. Es ist also die Vorstellung, die Leute müssten davor Angst haben und man könnte mit dieser Angst dann Politik machen. Das ist so nicht richtig. Diese Angst muss erzeugt werden und wurde erzeugt dadurch, dass man das eben mit solchen Bildern verknüpft hat. Und wenn Leute das Gefühl haben oder sich eben einreden, es würde eine totale Vernichtung bevorstehen, also es ist das absolute Böse, mit dem man es zu tun hat, dann ist das ein religiöses Motiv und eine religiöse Motivation. Und das hat man ja ganz stark gesehen in dieser Anti-AKW-Bewegung. Und die bürgerliche Seite hat das überhaupt nicht verstanden. Die hat da zweckrational argumentiert, technisch argumentiert und sich dann zurückgezogen auf das sehr defensive Argument, es sei eine Brückentechnologie, was natürlich auch nicht überzeugt, weil damit man ja letztendlich der Gegenseite auch Recht gibt. Also man hat überhaupt nicht verstanden, wie man dieser quasi religiösen Bewegung wirklich effektiv etwas entgegensetzen könnte. Das war sicherlich ein Missverständnis. Bis heute muss man ja fast sagen, weil bis heute sehe ich da jetzt nicht wirklich überzeugende Gegennarrative, die jetzt die Kernkraft als etwas Wünschenswertes auch greifbar machen, auch bildlich greifbar machen. Ja, also da dominieren immer noch diese Katastrophenbilder und diese Negativ-Szenarien. Das ist ein grundlegendes Missverständnis. Ja.
Jetzt springe ich ein bisschen auf die heutige Zeit. Wir wollen noch ein bisschen nachher auf die Gründungsgeschichte Grün weiter eingehen. Aber weil Sie das Stichwort religiös gesagt haben, ist nicht auch die ganze Klimawandel-Diskussion, die Klimawandelpolitik, die Frage, was wir machen müssen, Degrowth und Einschränkungen und Windräder, ist das nicht auch fast schon religiös? Und ist es nicht eine Fortsetzung dessen, was wir damals erlebt haben?
Das fast würde ich weglassen. Es ist religiös, weil man da religiöse Grundmotive findet, wie Schuld und Sühne, diese Vertreibung aus dem Paradies, die Ursünde und vor allem dieser Reinheitsgedanke. Das spiegelt sich in dem Begriff des Restrisikos. Also es darf kein noch so kleiner Rest an Risiko bleiben. Und das lässt sich direkt analog beziehen heute auf die Klimabewegung. Also es darf kein noch so kleiner Rest an CO2 übrig bleiben. Klimaneutralität um jeden Preis, jedes Gramm CO2 muss vermieden werden. Kosten spielen keine Rolle. Stellen Sie sich einfach mal vor, Sie würden das Thema Klimaneutralität mal grundsätzlich aufschnüren, in Frage stellen. Denn es würde ja Sinn machen, ökonomisch zu sagen, 80% Reduktion reicht ja völlig aus. Ist aber nicht vermittelbar, weil das ein religiöses Thema ist. Also Leute verbinden damit Vorstellungen, die weitgehend entkoppelt sind von ja, wirtschaftlichen, physikalischen, zweckrationalen Zusammenhängen. Ja, erstaunlich ist in der Tat, wie sehr sich die Motive ähneln, die sich damals etabliert haben. Das war ja nicht nur dieses Risikomotiv mit der Kernenergie oder irgendwelchen Giften, sondern es war auch diese Wachstumskritik, dieses Limits to Growth-Thema, das ja extrem stark war in den 70ern, dass sich durch eben diese Meadows-Studie, dass es hart eingeschlagen, ist nicht mehr weggegangen. Sie kennen sicherlich Herbert Gruhl, nicht ein Planet wird geplündert, dasselbe Thema, die Erschöpfung von Ressourcen, die Ursünde. Wir haben also mit der Industrialisierung der modernen Gesellschaft uns quasi entfernt von einem Gleichgewichtszustand, von einem quasi vorher einem paradiesischen Urzustand, quasi die Vertreibung aus dem Paradies und einen Weg eingeschlagen, der ins Verderben führt, weil er eben ja wesentliche Prinzipien verletzt. Ja, und das findet sich eben in einer analogen Form heute wieder. Und das muss man einfach verstehen, dass das nicht faktenbasiert ist oder irgendwie zweckrational in irgendeiner Weise begründbar ist. Wie man dann damit umgehen soll, das ist eine andere Frage. Aber diese religiöse Seite, das wird völlig unterschätzt, ja, die sich daran eben spiegelt.
Welche Rolle haben denn diese ganzen Proteste gespielt? Ich meine, wir haben ja immer diese Shows gehabt da mit Brockdorf und mit Castortransporten und Gorleben. Und ich meine, es war ja auch so ein Happening-Aspekt. Also manchmal so aus Sicht, ich war nicht dabei, weil ich eben niemals diesem religiösen Glauben verfallen bin, sondern eher rational drauf blicke und sicherlich mich da anders positioniere. Ich meine, hat es eine Rolle gespielt quasi? Das wurde das große Happening. Wir können miteinander mobilisieren. Wir können quasi noch hier ein Symbol machen. Oder war das eigentlich quasi so der linke Aspekt des Ganzen und wäre eigentlich gar nicht nötig gewesen?
Also diese Protestanlässe, es sind ganz entscheidend. Und zwar erstens natürlich, weil sie so eine Gemeinschaftserfahrung vermitteln, so ein Gründungserlebnis auch. Man sieht da, also wir sind viele und wir können was machen und so. Das hatte zeitweise ja auch Erfolge. Man ist ja in Brockdorf mal zeitweise auf dieses Baugelände eingedrungen. Aber es hatte noch eine weitere symbolische Bedeutung, denn für die Linke war die Kernenergie im Endeffekt ein Symbol des faschistischen Staates. Klingt jetzt erstmal komisch. Wir reden von den 70er Jahren. Für die Linke war es ja damals ausgemacht. Es war eine felsenfeste Überzeugung, dass die Bundesrepublik letztendlich eine Fortsetzung des Faschismus darstellt, nur mit anderen Mitteln oder hinter einer quasi demokratischen Fassade. Und dass letztendlich der Faschismus auch im bundesrepublikanischen Verfassungssystem, im Staat letztendlich schlummert und früher oder später zum Vorschein kommt. Und das hat sich kristallisiert an der Kernenergie, weil man in diesen Zäunen, in dieser Militarisierung auch, dieser Baustellen und des ganzen Produktionsprozesses letztendlich die Fratze des faschistischen Staates glaubt hat zu erblicken. Und durch diese Schlachten auch an den Bauzäunen und an den Baustellen, die man ganz gezielt provoziert hat, ja, man hat es darauf angelegt. Dadurch war das eine Beweishandlung. Man hat so, da schaut her, da, es ist so, ja, die Wasserwerfer, diese Polizisten in Kampfmontur, die Stacheldrähte, das hat das Bild erzeugt, das man brauchte, um diese eigene Idee, diese Vorstellung, die man also quasi mit sich herumtrug, also die Kernüberzeugung von der Faschisierung, um das bestätigen zu lassen. Also das ist also so eine Dimension dieser Proteste, die man auch mit bedenken muss. Es sind also Beweishandlungen letztendlich, weil ohne diese Beweishandlungen bliebe das ja alles nur so theoretisch. Das bliebe immer nur eine Behauptung. Aber in dem Moment, in dem man das Bild erzeugt und diese Erfahrung, in dem Moment erhält das so eine Art von Bestätigung und Wahrheit. Ja, es wird wahr. Und deswegen war das für diese ganze Szene essentiell wichtig, dass man diese Erfahrungen quasi herbeiführt und erzeugt. Und es wurde dann auch ausführlich dokumentiert und verbreitet in den einschlägigen Publikationen dieser Szene. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ja.
Im Prinzip beschreiben Sie die Grünen so als ein Gewächs von umweltbewegten, ängstlichen, sage ich jetzt mal, oder durch die Angst verunsicherten, vielleicht ein bisschen fast religiöse Aspekte dabei, mit einer Linken, die zwei Dinge mitbringt. Zum einen eigentlich eine andere Agenda und Professionalisierung im ganzen Umgang. So, und das hatte die Grünen quasi geboren. Ich meine, gut, Franz Josef Strauß hat damals gemeint, die Grünen sind wie Tomaten. Das war sicherlich dann denen geschuldet. Aber wenn wir heute so gucken auf die Entwicklungslichte der Grünen, also ich meine Realos und Fundis und so weiter, würde man jetzt sagen, das ist eben genau diese Fortsetzung dieser quasi aus der Ursuppe sich ergebenden Fraktionen, dass wahrscheinlich klimabewegte eher oder umweltbewegte eher wahrscheinlich Realos sind, während die radikalen Linken ja immer quasi eine gesellschaftliche Veränderung wollen und deshalb logischerweise unter Umständen gar kein Interesse daran an einer wirklichen Problemlösung haben, sondern eher auf den Konflikt setzen.
Ja, kann man durchaus so sagen. Die Grünen sind auf jeden Fall eine Ansammlung verschiedenster Strömungen und auch Ideenstränge, die nicht unbedingt kompatibel sind, teilweise auch mit deutlich divergierenden Agenden einhergehen. Speziell die radikale Linke, die eigentlich immer so mit ein bisschen verächtlich auf die Umweltbewegung geblickt hat, weil man die als bürgerlich eigentlich abqualifiziert hat. Und bürgerlichen ist klar, aus linker Sicht geht das gar nicht. Eingedampft auf die Begrifflichkeit Klassenfrage versus Gattungsfrage. Ja, das ist ja bei der Gründung der Grünen schon direkt aufeinandergeprallt. Für die Ökologen Gruhl beispielsweise war die Gattungsfrage entscheidend. Also wir als Menschheit stehen quasi vor der Selbstausrottung, was man heute bei verschiedenen Klimagruppen ja auch wieder hört. Für die Linke war das überhaupt kein Thema. Im Gegenteil, man hat befürchtet, dass diese Gattungsfrage oder der Gattungsbegriff den Klassenkonflikt überlagern könnte. Und der stand für die Linke natürlich im Vordergrund. Insofern waren die Motivlagen immer sehr unterschiedlich. Was dann in den Grünen in den 80ern, 90ern abgelaufen ist, das waren, muss man sagen, überlagernde Konflikte. Das lässt sich jetzt nicht so auf den Fondi-Realo-Gegensatz beschränken. Da kamen noch weitere Strömungen hinzu. Und ursprünglich waren das eben diese Grundmotive, die aus der Umweltbewegung stammten, die nur teilweise kompatibel waren mit der radikalen Linken. Deswegen gab es da auch schon mal eine ganze Reihe von Austritten, also Gruhl und die Gründung der ÖDP schon kurz nach der Gründung. Die haben sich da selbstständig gemacht. Aber auch später, so Rudolf Barrow beispielsweise, ist auch relativ früh ausgetreten. Der Fundi-Realo-Konflikt, das ist eher so die Radikalismus-Dimension. Die einen wollen also die reine Lehre beibehalten und das galt sowohl für die radikale Linke wie auch für die Radikalökologen. Die wollten einfach keine Abstriche machen an der ursprünglichen Idee, ja, der totalen Umkehr, der totalen Wende. Während die Realos, das waren ja die Spontis aus Frankfurt, während die Sache dann eher pragmatisch angegangen sind und dann durchaus auch die Vorzüge des parlamentarischen Systems zu schätzen gewusst haben, also in Form von Mandaten und Posten und dann durchaus auch aufgeschlossen waren, sich pragmatisch auf Koalitionen einzulassen. Also das sind eigentlich unterschiedliche Konfliktlinien. Einmal der ideologische Konflikt und einmal die Frage Radikalität oder Anpassung ans System. Das wurde im Verlauf der 80er Jahre ausgefochten. Da hat sich das dann am Ende der 80er geklärt, da sich dann die Realos letztlich durchgesetzt haben. Jutta Dietfurt beispielsweise und viele ihrer Gefolgsleute sind ausgetreten. Ebenso die radikalen Linken, die Hamburger, ex-KB, die sind dann zur PDS gewechselt. Und damit hat sich das ein Stück weit geklärt. Sprich, wir haben da eine gewisse Beruhigung oder Normalisierung auch der Grünen gehabt.
Wobei ich sagen würde, Jürgen Trittin, der ist da drin geblieben und der ist anerkannt ja eher sehr links und der hat ja dann den Atomausstieg durchgebracht, als seiner als Minister war. Ich meine, wirklich den Weg durch die Institution gegangen. Wird ja heute noch als sicherlich als zu den Linken gezählt in den Grünen. Mit dieser Genese, ich meine, wenn wir sie jetzt sozusagen anschauen, auch erstdem sie jetzt ja zweimal immer in der Regierung waren und nachdem sie ja letztes Mal auch mit Baerbock und Habeck ja doch sehr bürgerliche Gesichter ins Schaufenster gestellt haben, sind sie jetzt eher eine bürgerliche Partei mit einem Schlag nach links? Oder sagen Sie nach dem Motto, naja, es ist doch noch eine Partei, die eben dieses Spannungsfeld, diese zwei Dimensionen, die ideologische und die Radikalitätsfrage, eigentlich immer noch in sich beträgt?
Also bürgerlich, da würde ich jetzt zögern mit dem Begriff. Denken wir doch nochmal an den Atomausstieg zurück. 23, eine katastrophale Energiekrise, aber die Grünen beharren auf der reinen Lehre und auf der faktischen Zerstörung milliardenteurer und funktionierender Infrastruktur. Also ich weiß nicht, mit welchem Begriff von Bürgerlichkeit das kompatibel sein sollte. Man sieht also diese Symbolik oder diese quasi religiöse Prägung, die ist immer noch da. Da fehlt jetzt zwar der ideologische Unterbau, der ist sehr stark abgebröckelt. Es hat sich auch etwas beruhigt im Sinne dieser Strömungskonflikte. Aber diese religiöse Geschichte und diese Prägung der Partei, das ist nach wie vor vorhanden und das macht die Partei bis zu einem gewissen Grad nach wie vor auch radikal. Ja, ob man das dann links nennen will oder wie auch immer, ich glaube, das lässt sich gar nicht so sehr in den Begrifflichkeiten links oder rechts beschreiben, sondern eher die Frage, ist eine Partei bereit, gewisse Fakten und Realitäten auch anzuerkennen und Zweck-Mittel-Relationen auch ihren Entscheidungen zugrunde zu legen? Oder beharrt sie auf einer Mythologie, die sich so symbolisch verfestigt hat, ritualisiert hat und eben an diesem Kernenergiethema ganz besonders stark kristallisiert? Und in der Hinsicht hat die Partei schon stärker religiöse Züge, als man das von einer pragmatischen und konstruktiven politischen Kraft eigentlich erwarten sollte.
In der Vergangenheit war es doch für die Grünen eigentlich super. Sie hatten diesen religiösen Aspekt, sie haben mit Fridays for Future, sie haben mit anderen Vorfeldorganisationen und anderen haben sie ja im Prinzip ein enormes Mobilisierungspotenzial. Wenn sie Schülerinnen und Schüler befragt haben, haben die gemeint, die größte Sorge ist Klimawandel. Ich hatte mal einen Lehrer bei mir zu Gast im Podcast, der dann schillernd geschildert hat im Podcast und auch im Gespräch offline, wie es da in den Schulen zugeht, wie da auch die Lehrer noch mit dem Club of Rome Buch von 70er Jahren und dann Abend noch kommen und diese Thesen vertreten, wo man schon quasi im Kindergarten das hört und wo er im Prinzip seine kurze Antwort auf meine Frage, warum kleben sie sich auf die Straße, statt Physik zu lernen, dass sie gesagt haben, die auf die Straße kleben, haben in der Schule besonders gut aufgepasst, weil sie im Prinzip von klein auf erst bekommen haben sozusagen. Kann man auch sagen, eigentlich das Religiöse hat auch super funktioniert für die Grünen. Und jetzt gerade, wenn wir gerade einen Sprung machen auf die aktuelle Politik, zurzeit habe ich das Problem, dass zwar das Religiöse noch da ist, aber nicht mehr so breit verfängt, weil zum einen die Bevölkerung zunehmend sieht, dass das eben nicht so problemlos ist, wenn man sozusagen quasi religiös motiviert Entscheidungen trifft wie ein Atomausstieg. Und zum anderen ja die Linkspartei jetzt ja im Prinzip diesen riesen Aufschwung erlebt und im Prinzip, sagen wir mal so, dem Flügel der Grünen, die ja eher die Klassenfrage stellt, plötzlich ja vor Augen führt, nach dem Motto, die machen es besser als wir und wahrscheinlich die Grünen deshalb unter Druck setzen. Also ist es quasi so ein Umfeld, wo das Geschäftsmodell der Grünen der letzten 20 Jahre, letzten 30 Jahre unter Druck kommt?
Also die Ökologie war immer relativ anfällig, weil sie wesentliche Elemente eines kollektiven Deutungssystems nicht aufweist. Und das sind Feindbilder und Identitäten. Die Ökologie ist sehr wirkmächtig auf der Ebene von Mythen und Urbildern, ja, wie die Vertreibung aus dem Paradies, ich hatte es gesagt. Aber sie ist unstrukturiert dahingehend, dass sie eben die Gattungsfrage eben keine Identität begründet. Menschheit oder ich als Mensch, das ist keine kollektive Identität, die in irgendeiner Weise zielführend oder handlungsorientierend wirken würde. Und das ist eine permanente Schwäche. Die Ökologie-Thematik, die muss letztlich über Ereignisse reproduziert werden. Diese Bilder müssen wachgehalten werden. Aber es bildet sich kein starker Nukleus an handlungsorientierten Aktivisten, die sich da dauerhaft damit identifizieren könnten. Ja? Das kippt immer nach links. Je stärker eben dieser Aktivismus hervortritt, desto stärker wird es links. Das konnte man schon vor Jahren sehen, dass diese Klimabewegung, wie eben bereits diese Umweltbewegung Anfang der 70er, eben genau an diesem Identifikationsmangel leidet. Und der wird aufgefüllt durch die Linke. Denn die hat ein klares Feindbild. Die ist in dieser Hinsicht sehr eindeutig und handlungsorientierend. Also das erklärt, dass letztendlich im inneren Kreis auch der Umweltaktivisten und Klimaaktivisten faktisch, ja, wir auch starke Schnittmengen mit den linksextremistischen Szenen beobachten und das Ganze dann auch ideologisch sehr stark nach links ausschlägt. Und das ist für die Grünen ein Problem. Also entweder sie kippen selbst nach links oder sie werden halt von der Linken sozusagen ausmanövriert, weil die einfach sehr viel stärker motivierend ist. Ja, man hat ein Feindbild und das ist wichtig für Gruppen. Ja, die müssen ja irgendein Ziel formulieren. Irgendwem muss man ja begegnen, irgendwem sich entgegenstellen. Das ist wie eine Spielsituation, eine Wettbewerbssituation. Also wenn sie da keinen Gegner haben, dann macht das Spiel irgendwann keinen Spaß mehr. Also hier zeigt sich im Endeffekt dieselbe Konstellation wie in den 70ern. Also auch hier Strukturierungsdefizit bei der Ökologiebewegung, das dann durch die Linke kompensiert wurde. Aber was heute fehlt, das ist so ein verbindendes Thema, wie es die Kernenergie war. Wird sich heute ein Konfliktthema, ein Konfliktfeld finden, das sowohl anschlussfähig für die radikale Linke ist, wie für die Ökologen? Das wäre natürlich das Gewinnerthema. Man sieht ja in den aktuellen Entwicklungen, wie man so versucht, von einem Konfliktfeld auf das andere zu wechseln und zu sehen, was verfängt. Ja, das wird man noch eine Weile beobachten können. Aber sofern man diese Symbiose nicht herstellen kann, wird das für die Grünen schwierig und es wird auch für diese ganze Bewegung schwierig, weil die dann zersplittert oder sich dann eben zu weit nach links bewegt, was wiederum in der Öffentlichkeit nicht anschlussfähig ist. Ja, also das ist existenziell schwierig dann für diese Parteien.
Willkommen im freundlichsten Lager.
Welcome to my place.
Weil immer mehr Menschen mehr Platz zum Leben, Arbeiten oder einfach schöner wohnen brauchen, eröffnet my place bereits in der 25. Stadt.
Feiern Sie mit. Minus 25% im ersten Jahr und gratis Umzugshilfe. Nur bis Ende Juli. Schaffen Sie sich Freiraum.
Mein Platz für mehr Platz. My place Self-Storage.
Das heißt aber im Klartext, es überrascht Sie nicht, dass die Friday for Future-Bewegung sich jetzt ganz klar an die Seite der Hamas stellt. Es überrascht Sie nicht, dass die Grünen immer wieder mit Themen um die Ecke kommen, wie mehr Umverteilung, Vermögensabgabe, Vermögenssteuer, die Reichen sind schuld am Klimawandel und die ganzen Themen, sondern das ist im Prinzip immer, gerade schwächelt unser Kernthema, also müssen wir ein anderes Thema bringen, das andere Thema, da greifen wir immer in die linke Kiste, weil das quasi unsere, ja, unser zweites Gesicht unserer Organisation.
Ja, also das kommt faktisch aus dem Rückgrat. Das ist nicht instrumentell im Sinne, wir haben ein Problem mit dem Thema, jetzt suchen wir uns was besser funktioniert, sondern das ist ein Reflex, der ist eingeübt. Durch diese fest etablierte Symbiose zwischen Ökologie und Linksradikalismus ist das natürlich auch naheliegend. Also diese Themen sind sozusagen da, da muss man nicht lange suchen. Gerade weil das Bedürfnis besteht, auch dieses Feindbild zu benennen, naja, dann landet man eben bei den Reichen oder ja tatsächlich auch, so bitter das ist, bei den Juden. Also ich nenne das Übersprung. Ich habe nicht in meiner Studie, aber ich finde den Begriff Übersprung sehr passend. Also man hat quasi so ein Bedürfnis, irgendeine Lücke zu füllen. Man ist also auch stark involviert. Man hat so ein Gefühl von Dringlichkeit. Aber es fehlt irgendwie der Fokus. Man weiß nicht, wie man das ausleben und kanalisieren soll. Und dann braucht man halt irgendetwas und irgendjemanden. Und dann ist natürlich das naheliegend. Kulturell ist das ja bekanntermaßen in Deutschland auch nicht so abwegig, die Reichen als die Sündenböcke irgendwie zu benennen. Also und da landet man dann dort. Also man füllt quasi dieses Strukturierungsdefizit auf.
Aber wenn wir jetzt mal auf die heutige Situation mal versuchen zu gucken. Ich schaue mir mal jetzt die heutige politische Landschaft an. Das haben wir, wie gesagt, vorher nicht besprochen, aber ich finde es einfach total spannend. Da haben wir ja die Linke, die jetzt gerade eben sicherlich irgendwie ein Gewinnerthema hat und da durch die Feindbilder, ganz klare Feindbilder, sich positioniert und in Umfragen nach oben geht. Die Grünen sind unter Druck, die Unionsparteien dümpeln so vor sich hin, die SPD dümpelt sich vor sich hin und die AfD hat ja auch bestimmte Themen, arbeitet ja auch mit Feindbildern und Ähnlichem. Sie haben ja ganz generell sich an ihrer Arbeit ja beschäftigt, ich formuliere es richtig, mit der motivationalen Kraft von Ideen, der Macht von Ideen. Und Sie haben gesagt, kollektive Vorstellungen, Mythen und Deutungsmuster wären ganz wichtig zur Mobilisierung. Und da wäre die Frage für mich, wenn Sie jetzt auf die politische Landschaft gucken, wo würden Sie sagen, ist das am ehesten gegeben, dass die Parteien das erfüllen? Und die andere Frage, die noch hätte, wahrscheinlich etwas total spekulativ wäre, wenn wir jetzt heute, wir zwei sagen würden, wir wollen gerne eine Bewegung ins Leben rufen, sind ganz mal agnostisch und sagen, wir machen das, was verfängt, weil wir einfach nur erfolgreich sein wollen, egal was es für ein Inhalt ist. Wo würden Sie denn heute so Ansatzpunkte sehen für so eine, ja, für so einen kollektiven Mythos?
Also kurz zur Bedeutung von Ideen, das haben wir jetzt ja noch gar nicht so wirklich thematisiert. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Also in der Soziologie, in der Politikwissenschaft geht man ja eher so von reduktionistischen Modellen aus oder von normativen Erklärungen. Also Menschen wollen etwas und dann passiert eben etwas. Also man betrachtet gar nicht so in erster Linie die ideelle Seite. Und was sind Ideen? Das sind letztendlich alles, was Menschen im Kopf haben, also was sie auch wissen. Also es ist ganz wesentlich, ist auch Wissen. Um ein Spiel zu spielen, muss ich das Spiel natürlich spielen wollen. Ich muss es gut finden. Wenn ich Fußball nicht mag, spiele ich nicht Fußball. Aber noch viel wesentlicher dafür, dass ich das spielen kann, ist das Wissen, dass es das Spiel gibt und wie es funktioniert. Und wenn es mehrere Leute sind, die da mitspielen sollen, wenn es ein Mannschaftssport ist, dann ist es natürlich auch wichtig, dass alle Beteiligten dasselbe wissen, dass sie dieselben Voraussetzungen mitbringen, also auf der kognitiven Ebene, weil sonst spielen wir unterschiedliche Spiele oder schießen den Ball in die falsche Richtung oder hören nach 20 Minuten auf. Deswegen sind Deutungen essentiell. Also wenn mehrere Menschen etwas gemeinsam tun sollen, brauchen sie einen gemeinsamen Handlungsplan. Und das ist alles andere als trivial, denn wo kommt der her? Das kann natürlich einer sagen, Leute, ich habe einen Handlungsplan. Aber warum sollten die anderen den übernehmen? Also es ist relativ schwierig, das zu oktroyieren. Der muss quasi irgendwo herkommen und es muss irgendwie in so einem Minimalkonsens etabliert werden, was denn jetzt der gemeinsame Handlungsplan ist. Und das ist manchmal schon bei 5 Leuten, die in ein Restaurant oder eine Kneipe gehen wollen, nicht so einfach. Und dann müssen wir das mal hochaggregieren auf eine Bewegung, auf mehrere Tausend oder 100.000 Menschen. Also deswegen sind Deutungen wichtig. Und um jetzt auf Ihre Frage und die aktuelle politische Landschaft zurückzukommen, eines der Grundprobleme, das wir haben, läuft eben darauf hinaus, dass die gemeinsamen Deutungen dünner werden. Also die Vorstellungsinhalte laufen auseinander, was natürlich auch mit dem Mediensystem zu tun hat. Menschen bewegen sich immer weiter in ihre eigenen Welten hinein. Und die gemeinsame Wissensbasis und die gemeinsamen Deutungssysteme werden sozusagen schwächer. Das ist ein Problem, das haben alle Parteien. Also die Parteien insgesamt sind ja bekanntlich sehr mobilisierungsschwach und nur noch sehr lose in gesellschaftlichen Strukturen verwurzelt. Und das betrifft tatsächlich alle Parteien gleichermaßen. Also kaum eine Partei zündet da noch oder hat irgendwo eine Idee, die verfängt und auch, wenn man so möchte, die kollektive Imagination sozusagen anspricht. Das fehlt, das ist ein Grundproblem. Das kann man jetzt nicht nur den Parteien anlasten, dass sie das einfach versäumt haben, da Anschluss zu finden an die Gesellschaft, denn aufgrund dieser Fragmentierung, die wir da seit Jahrzehnten eben haben und die sich beschleunigt hat in den letzten Jahren, ist es immer schwieriger geworden, da einen gemeinsamen Nenner zu finden oder Themen zu finden, die wirklich Leute ansprechen. Das heißt auch, dass es nicht so einfach wäre, nun eine Partei zu gründen, die die Leute wieder mitnimmt. Man darf sich das nicht so vorstellen, dass Leute über fixierte Einstellungen und Handlungsorientierungen verfügen und die man halt einfach nur quasi ansprechen und bündeln müsste. Denn das ist ein eigendynamischer Prozess und der lässt sich nur bis zu einem gewissen Grad prognostizieren, denn es hängt sehr stark dann einfach von endogenen Dynamiken, wie ich das nenne, nicht? Also ab. Das heißt, man hat eine Mobilisierung oder man erreicht eine gewisse Mobilisierung, die sich dann wieder selbst verstärkt. Und vieles hängt schlicht und einfach von Ereignissen ab, von bestätigenden Ereignissen. Wenn Sie also quasi jetzt als Partei oder wir beide als Gründer einer neuen Partei ein Programm vorschlagen, sprich ein kollektives Deutungssystem, eine Form von Sense-Making, das den Leuten versucht, ein Bild zu geben, wo wir hinwollen, welches Land wir wollen, wie wir wieder vielleicht auf die Beine kommen wollen als Industriestandort, dann hängt das sehr stark davon ab, ob unsere Erzählung wahr wird. Wahr im Sinne von, es passieren Dinge, die uns bestätigen. Also wir behaupten beispielsweise, dass ja unsere Energieversorgung zu teuer und unsicher ist. Ja gut, kann man mal behaupten, aber dann passiert ein Blackout. Ja, dann plötzlich wird es wahr. Aber wir können das nicht vorhersehen. Solche Dinge lassen sich nicht vorhersehen. Genauso typisches Beispiel Tschernobyl. Ja? Also ohne Tschernobyl wäre das alles ganz anders gelaufen. Hätte sich das wahrscheinlich einfach so nach und nach abgeschwächt mit dieser Anti-AKW-Bewegung und hätte sich wahrscheinlich dann verflüchtigt und wäre verebbt. Aber mit Tschernobyl wurde es wahr. Ja, das ist ein Ereignis, das plötzlich sehr vielen Menschen, die immer wussten, dass es so ist, aber nur in ihren Köpfen, plötzlich das Gefühl gibt, ja, es stimmt, nicht? Wir haben recht, es ist so. Davon hängt ganz wesentlich ab, ob ein Deutungssystem, also ein Programm, eine Vision funktioniert. Insofern gibt es jetzt nicht die Formel, wo man sagt, ja, das könnte funktionieren oder nicht funktionieren. Das hängt von Entwicklungen ab und von Faktoren, die nicht prognostizierbar sind. Aber wenn ich das vielleicht noch anschließen darf, ohne jetzt zu weit auszuschweifen, man sollte mit Szenarien natürlich kalkulieren. Die Kernkraftbewegung hat das intuitiv gemacht. Die hat quasi intuitiv mit einem GAU, mit einem Unglück kalkuliert. Wir haben das vielleicht nicht so genannt. Wir denken jetzt in Szenarien und entwickeln ein Programm für den Fall eines solchen Szenarios. Aber faktisch ist es darauf hinausgelaufen. Und so müsste man das eigentlich auch machen. Man müsste Szenarien entwickeln und auf diese Szenarien hin Programme sich überlegen und Deutungen. Also das heißt, in dem Moment, in dem das Szenario eintritt, müsste man eigentlich schon mit dem Deutungssystem um die Ecke kommen können oder man müsste idealerweise das Deutungssystem schon bis zu einem gewissen Grad etabliert haben. Und das könnte funktionieren.
Darum haben wir auch immer die Situation nach dem Motto, wenn Wahlen sind, die Grünen hoffen auf eine Dürre oder eine Überschwemmung, damit sie wieder eine Bestätigung haben für ihre These.
Genau das ist der Punkt.
Das heißt aber eigentlich, sagen Sie, unser politisches System wird wahrscheinlich relativ stabil so bleiben, wie es ist, aber sich auch nicht groß verschieben, einfach deshalb, weil es an diesen großen, sich bewahrheitenden Geschichten fehlt.
Ja, das ist vielleicht die gute Nachricht. Diese Fragmentierung bringt sehr viele Probleme mit sich, aber sie bringt auch mit sich, dass es jetzt nicht die eine große Bewegung gibt. Und solche großen Bewegungen, wissen wir ja aus der Vergangenheit, sind meistens eher problematisch. Und das gilt im Übrigen auch für die neuen sozialen Bewegungen, denn die hatten auch ganz massive Schattenseiten. Das wird ja alles ein bisschen verklärt. Also, dass das Ganze irgendwie kippt in irgendeine Richtung, ist eher unwahrscheinlich. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist natürlich, langfristig orientierte, stabile, konstruktive Politik ist in so einem Umfeld natürlich auch sehr herausfordernd, eben weil ja die öffentliche Meinung so extrem volatil geworden ist, die Vorstellungen so weit auseinanderlaufen, kein Stabilitätsanker, wenn man so möchte, auf der Vorstellungsebene existiert und damit letztendlich auch man als Partei kein wirklich stabiles programmatisches Angebot mehr formulieren kann, weil sich das alles so schnell überholt. Wir hatten jetzt die Schuldengeschichte von März, Sie erinnern sich, ist ja schon längst wieder vergessen, nicht? Also es war ein schwerwiegender Bruch eines Wahlversprechens, wie es in der Form eigentlich noch selten stattgefunden hat. Es hat weitreichende Auswirkungen, aber ja, das war mal 2 Wochen, ne? Und ist schon wieder vorbei. Und das wirkt sich natürlich auf die Gestaltungsfähigkeit der Politik aus. Und das ist noch nicht so ganz klar, wie sich das dann längerfristig auswirkt. Also ich befürchte, Steuerungsfähigkeit und die Langfristorientierung, Planbarkeit wird darunter leiden, definitiv. Das zeichnet sich ab.
Ja, oder könnte es noch schlimmer sein, dass sich als kollektive Vorstellung die Vorstellung durchsetzt, dass das demokratische System nicht funktionsfähig ist, weil die da oben doch eh alle machen, was sie wollen, wie so schön gesagt wird?
Ja, das reicht aber nicht aus. Wenn sich so ein Grundgefühl ausbreitet, dann ist das natürlich eine gute Gelegenheit für populistische Mobilisierung. Ich mache da das ja mit Lateinamerika auch und habe mir da schon viele Fälle angeschaut, in Venezuela beispielsweise. Also wenn Menschen grundsätzlich von ihrer politischen Klasse enttäuscht sind und das Gefühl haben, die machen sowieso, was sie wollen oder die regieren an unseren Bedürfnissen und Interessen vorbei, dann kann es natürlich zu so einer reaktiven Bewegung kommen. Aber das ist rein reaktiv. Populismus ist rein destruktiv oder reaktiv im Sinne von, die wissen zwar, wogegen sie sind, aber nicht wirklich, wofür sie sind. Also das bietet zwar Voraussetzungen für kurzfristige starke Verwerfungen. Populistische Mobilisierung, das ist halt ja so ein kurzfristiger Aufreger. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sich das dann längerfristig auch durchsetzt oder in eine problematische Richtung dann auch verfestigt, die Wahrscheinlichkeit sehe ich jetzt eher nicht, auch weil wir da institutionell nicht so sehr dafür ausgelegt sind. Also Mehrheitswahlsysteme oder präsidentielle Systeme sind da anfälliger. Da kann das eben schon passieren, wie eben Venezuela oder eben auch USA mit Trump. Bei uns sind da die institutionellen Schranken schon deutlich stärker ausgebaut. Aber diese Protesthaltung begünstigt schon so reaktive Verhaltensweisen und populistische Appeals. Aber sie reicht nicht aus. Das ist noch kein alternatives Deutungssystem. Es ist nicht wirklich handlungsorientierend, abgesehen von gegen alle oder gegen die Klasse oder gegen die politische Kaste oder was auch immer. Reicht nicht aus, wie gesagt, für eine eigenständige, auch dauerhaft gangbare und sich institutionalisierende politische Kraft oder Partei.
Das heißt aber eigentlich doch, es gibt 2 Szenarien. Das eine Szenario ist, es gibt doch einen Versuch, zur Atomkraft zurückzukehren in Deutschland. Und damit können die Grünen wieder Aufschwung nehmen, weil sie dann wieder ihre Ängste spielen können und sich wieder mobilisieren können. Zumindest ein Teil der Bevölkerung, weil auf der anderen Seite gibt es Umfragen, die zeigen ja, dass ein großer Teil der Bevölkerung deutlich positiv ist, auf Atomkraft schaut. Also das unter Umständen vielleicht gar nicht mehr so funktioniert, wäre also die erste Frage. Vielleicht funktioniert das heute gar nicht mehr so oder wird es nicht mehr funktionieren. Und das Zweite ist, wenn es nicht dazu kommt, würden Sie so weit gehen und zu sagen, wir haben eigentlich den Zenit der Grünen erlebt, liegt hinter uns?
Ich denke ja. Also die Grünen ohne diese massive mediale Unterstützung, die sie ja erfahren seit Jahren, ein ernsthaftes Problem, weil letztendlich der Unterbau eben schon erodiert ist. Ich habe vor ein paar Jahren, also im Zusammenhang mit meiner Habil-Studie, Umfragen gemacht auf grünen Parteitagen, weil ich wissen wollte, wie stark ist denn eigentlich dieses ideelle Gerüst noch da? Aus den 70er Jahren. Und da habe ich Fragebögen verteilt und diese typischen Buchtitel angegeben, wie jetzt Herbert Gruhl, Ein Planet wird geplündert und sowas, und gefragt, ob die Leute das kennen, also die Delegierten. Und es hat sich da gezeigt, dass die älteren Delegierten das natürlich alles kannten. Die kamen dann sogar zu mir und gesagt, hör mal, der Titel fehlt noch, den musst du noch auf deine Liste draufschreiben. Aber die Jüngeren, nö. Also selbst Herbert Gruhl, das war ja in den 70ern der Blockbuster, der war ja Monate oder Jahre lang auf den Bestsellerlisten, kannten die nicht mehr. Das heißt, sie wissen eigentlich gar nicht mehr so genau, warum sie eigentlich gegen Atomkraft sind. Das ist eher so ein ritualisiertes Ding. Letztendlich beschäftigt die das auch gar nicht wirklich. Und das ist so ein Punkt, der eben auch die konservative Seite betrifft, den man hätte verstehen können oder müssen. Und dann hätte man eigentlich auch Kernkraft wieder auf die Agenda setzen können, weil diejenigen, die da wirklich noch handlungsbereit sind und wirklich noch in den Startlöchern stehen, das sind die Relikte dieser Bewegungsgeneration. Das war ja auch bei Fukushima, da sind die nochmal aus den Löchern gekommen oder haben nochmal ihre alten Handlungsrepertoires aktiviert, die alten transparente Plakate nochmal rausgeholt. Aber das ist ja inzwischen alles faktisch ausgestorben. Also ich würde auf der Grundlage dieser Überlegungen, also ich kann auch falsch liegen, aber ich würde darauf spekulieren, dass man, wenn man morgen beschließt, in die Kernkraft wieder einzusteigen, die 6 Reaktoren zu reaktivieren und die Möglichkeit dieser Small Modular Reactors ernsthaft zu erwägen, dass das keine ernsthaften Reaktionen in der breiteren Öffentlichkeit nach sich ziehen würde. Es wäre vermittelbar, man hätte natürlich die üblichen Verdächtigen, aber das hat sich inzwischen auf einen so überschaubaren Kreis reduziert, dass ich da eigentlich keine großen Widerstände erwarten würde. Was man natürlich bräuchte, wäre eine vernünftige Erzählung. Man kann nicht sagen, ja, wir machen das jetzt, weil es nicht anders geht. Wir machen das jetzt als Brückentechnologie oder aus welchen pragmatischen Gründen auch immer, sondern man müsste schon eine bessere Geschichte erzählen, nämlich, dass das einfach eine Energieform ist, die uns unseren Wohlstand sichert und beispielsweise auch so Dinge wie Serverzentren und AI überhaupt erst ermöglicht, dass es also faktisch die Zukunft ist und im Umkehrschluss man diese Zukunft eben aufs Spiel setzt, wenn man auf diese Energieform verzichtet. Da bestünde schon längst eine Chance, das Narrativ zu drehen. Also man hat sich da auf bürgerlicher Seite viel zu sehr ins Boxhorn jagen lassen von den Tritins dieser Welt.
Also Abschlussfrage, Sie haben in den Medien gerade erwähnt, dass die Medien eben sehr grün supportive sind. Das ist ja noch so. Also vor dem Hintergrund medial wäre das hier nicht ein großer Aufschrei.
Ja, nur diesen Medien fehlt ja auch das Deutungssystem. Die können es ja eigentlich auch nicht mehr wirklich begründen, außer mit den üblichen Schlagworten oder es ist rechts. Dass es rechts ist, wie gesagt, das haben wir ja gesehen. Das liegt daran, dass die Linke sich da drauf gesetzt hat und das als faschistisch gedeutet hat. Ja, im Grunde wissen die ja gar nicht mehr, warum sie gegen Kernenergie sind. Mit dem richtigen Narrativ und der richtigen Strategie und ein bisschen Durchhaltevermögen wäre das ohne weiteres durchzuhalten. Man hätte den kurzfristigen Aufschrei, das ist böse, das ist schlimm. Aber es fehlt das Deutungssystem, das wirklich eine dauerhafte Mobilisierung und Handlungsbereitschaft eben begründen würde. Also ich würde jetzt nicht erwarten, dass man daran scheitern müsste. Im Gegenteil. Also man hätte übrigens auch Fukushima aussetzen können, meiner Ansicht nach. Obwohl damals diese Relikte, diese Bewegungsrelikte schon noch stärker waren. Also wir reden ja jetzt auch von fast 15 Jahren und die Grünen waren da auch noch ein bisschen anders. Die Partei hat sich seitdem auch gewandelt. Aber dennoch, denke ich, könnte man das aussitzen. Also man sollte diese Stimmungsbilder nicht zu sehr oder diese oberflächlichen Einstellungen nicht zu hoch gewichten und auch diese aktivistischen Einwände, die ja wirklich nur noch sehr, sehr dünn und sehr oberflächlich begründet sind. Es wäre aus dieser Sicht durchsetzbar, denke ich, ja.
Professor Kessler, das war noch ein schönes, optimistisches Schlusswort, würde ich fast schon sagen. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Tour d'horizon in die Genese. Eine Menge gelernt, war echt spannend. Und wie gesagt, ist am Rande nur wirtschaftlich relevant. Aber ich finde, ein Podcast, der Podcast Beyond the Obvious, macht auch sowas mal. Also ich fand es so spannend und ich hoffe, wir bleiben im Kontakt.
Ja, ich danke Ihnen.
Auf Booking.com buchst du dein Ferienhaus ganz einfach. Und dank kostenloser Stornierung passiert das hier nicht mehr.
Bitte ist gebucht, Leute. Oh, Marc und Tim kommen jetzt.
Bei Booking.com kannst du kostenlos stornieren.
Oh, so einfach.
So geht's problemlos von zu Hause ins Ferienhaus.
Hab eine größere Unterkunft gebucht.
Auf Booking.com findest du dein Ferienhaus ganz einfach.
Und einfach entspannen.
Booking.com, booking.yeah. Überprüfe vor der Buchung die Stornierungsrichtlinie der Unterkunft.
Willkommen im freundlichsten Lager.
Welcome to my place.
Weil immer mehr Menschen mehr Platz zum Leben, Arbeiten oder einfach schöner wohnen brauchen, eröffnet my place bereits in der 25. Stadt.
Feiern Sie mit. Minus 25% im ersten Jahr und gratis Umzugshilfe. Nur bis Ende Juli. Schaffen Sie sich Freiraum.
Mein Platz für mehr Platz. My place Self-Storage.
Halten wir fest. Angesichts des Scheiterns der Energiewende ist naturgemäß das Thema der Kernenergie wieder aktuell. Zwar hat die Regierung, die aktuelle Regierung, das Thema nicht wieder aufgegriffen und allgemein wird gesagt, das Thema sei durch. Wir wissen aber aus anderen Ländern, dass es durchaus zu Trendwenden kommen kann, siehe Italien. Und darüber hinaus wissen wir auch, dass es technologisch hochinteressante neue Entwicklungen gibt. Die Frage ist halt, müssen wir einfach aufgrund der Tatsache, dass die Ablehnung der Kernenergie für eine deutsche Partei das ideelle Fundament bildet, nämlich für die Grünen, müssen wir deshalb das ganze Land in Mithaftung nehmen. Oder könnte es sein, dass dieses identitätsstiftende Element für die jungen Grünen, so wie Dr. Kesters ausgeführt hat, gar nicht mehr so sinnbildend ist. Das wäre eine Chance für die Grünen, sich zu modernisieren und natürlich auch für uns in Deutschland, den Niedergang des Wohlstandes und die fortschreitende Deindustrialisierung doch noch aufzuhalten. Die Rahmenbedingungen haben sich nämlich grundlegend geändert. Wir hatten technologischen Fortschritt, Stichwort neue Reaktortechnologien. Wir haben die klimapolitischen Herausforderungen. Wer wirklich Sorgen hat ums Weltklima, der kann sich einer Dekarbonisierung der Energieversorgung mit Hilfe von Kernenergie nicht widersetzen. Wir sehen es immer mehr, Versorgungssicherheit ist ein wichtiges Thema. Die aktuellen Probleme der Energiewende, insbesondere die Volatilität der erneuerbaren Energien und die Abhängigkeit von Importen, machen, davon bin ich fest überzeugt, eine breite Debatte über alle verfügbaren Optionen nicht nur notwendig, sondern, wie ich finde, wirklich entscheidend, wenn es darum geht, die Zukunft unseres Landes zu gestalten. Die Argumente, die gegen die Kernenergie angeführt wurden, insbesondere das Risiko schwerer Unfälle und die ungelöste Endlagerfrage, sind zwar nicht verschwunden, verlieren aber mit Blick auf die Empirie an Gewicht. Wir hatten sicherlich mehr Tote durch den Ausbau der Kohlekraft als durch die Atomenergie. Und zugleich sehen wir, dass der Klimaschutz ein übergeordnetes Ziel ist und deshalb gehört die Atomenergie mit in den Instrumentenkasten, wenn es um Lösungen geht. Der Atomausstieg war ein identitätsstiftendes Element der Grünen. Und wir müssen ganz klar sagen, im Lichte heutiger Herausforderungen und Möglichkeiten muss er neu bewertet werden. Die Zeit ist reif für eine rationale, faktenbasierte Debatte über die Zukunft der Kernenergie in Deutschland. Bleibt mir, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Am kommenden Mittwoch geht es weiter mit einer neuen Ausgabe von BTO Refresh. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch dort wieder mit hineinhören. Ich freue mich auf Ihre Fragen, Ihre Kritik und Ihre Anregungen. Sie haben heute gesehen, es wird gehört und kann sogar zu Podcast-Gesprächen führen. Und natürlich freue ich mich auf ein Wiederhören am Mittwoch oder alle spätestens am kommenden Sonntag. Bis dahin, alles Gute, Ihr Daniel Stelter.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.